Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Ich freue mich, dass ich heute hier predigen darf. Und ich habe, als Lisa vorhin über die Leitplanken geredet hat, gedacht, ja, cool, wir machen eine Tandem-Predigt heute. Und ich werde jetzt Teil 2 liefern zu dem, was Lisa vorhin angefangen hat. Und ihr werdet merken, warum das so ist. Okay, also wir sind ja noch beim Durchpredigen der Apostelgeschichte und ich möchte nochmal diese Verse vorlesen, mit denen wir uns von Zeit noch beschäftigen. Das ist aus Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 4 und dann die Verse 38 bis 40. Und dann bekommt ihr sie auch gleich noch auf den Schirm. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr unser Gott zu sich herbeirufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf, lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Ich möchte über einen Punkt sprechen daraus. Wir sind ja immer noch beim Heiligen Geist und ich möchte mit euch nachdenken heute über die Innewohnung des Heiligen Geistes. Das ist ein theologischer Ausdruck und ich will das ein bisschen erläutern. Das Innewohnen des Heiligen Geistes. Was bedeutet das und warum? Petrus sagt hier, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist wird empfangen von Menschen und dann wohnt er in diesen Menschen. Er nimmt Wohnung. Einfachste Definition von Innewohnung. Paulus schreibt ganz viel in seinen Briefen über ein Geheimnis, das Gott hat, das er lange gehabt hat und das er gelüftet hat. Im Griechischen steht da das Wort Mysterion. Gott hat ein Geheimnis. Also, wenn wir über Gott nachdenken, manches ist ja auch geheimnisvoll oder so, aber das klingt eigentlich fast so wie bei so einer Kindererzählung. Ja? Man sagt, ja, Gott hatte ganz lange ein Geheimnis. Also ich war als Kind nicht so gut, wenn jemand irgendwie von einem Geheimnis geredet hat, so, ich war immer sehr ungeduldig, das konnte ich überhaupt nicht ab. Das konnte ich nicht aushalten, ja? Wenn jemand ein Geheimnis hat, das er nicht gelüftet hat. Was war das Geheimnis, das Gott hatte? Das große Geheimnis, was von Anfang an, von Anbeginn der Welt an sozusagen stand, war die Frage, wie Gott das Problem mit der gefallenen Welt lösen würde. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Ja, Gott ist auch ein Gott der Gnade, er sagt das über sein Wesen, aber Gott ist auch ein Gott, der Richter ist. Ein Gott, der Sünde auch bestraft. Und es war ein Geheimnis, es war sozusagen seit Existenz der Welt und seitdem, nachdem die Schöpfung gefallen war, abgefallen war von Gott, die große Frage, die im Raum stand, und sie stand nicht in erster Linie für Menschen im Raum, sie stand in der unsichtbaren Welt, in der geistlichen Welt im Raum. Wie würde Gott dieses Problem wirklich lösen? Und Gott schreibt eine ganz lange Geschichte. Wir sehen das ganze Alte Testament. Er nimmt ein Volk, das er sich erwählt. Und er sagt so, dieses, ich bin ein heiliger Gott, aber dieses Volk nehme ich jetzt. Und ich schaffe jetzt irgendwie die Rahmenbedingungen, dass ich als heiliger Gott in ihrer Mitte wohnen kann. Inne wohnen kann. Gottes Gegenwart in diesem Volk. Aber wir wissen, wenn wir ein bisschen was wissen aus der biblischen Geschichte, das hat nicht besonders gut funktioniert. Von Gottes Seite schon, aber von der Seite des Volkes nicht. Menschen, die zur gefallenen Schöpfung gehören, die können nicht dieses Gefäß bieten oder dieses Haus sein, oder wie immer wir das ausdrücken wollen, in dem dieser heilige und gerechte Gott lebt. Das funktioniert einfach nicht. Wir genügen diesem Anspruch nicht. Und deswegen war das ein großes Geheimnis. Und so wie Paulus darüber schreibt, in mehreren seiner Briefe im Neuen Testament, wir finden das an verschiedenen Stellen, also es ist der Punkt, der ihn selber offensichtlich am meisten begeistert hat. Er fängt immer wieder davon an. Er sagt, was für ein Mysterium. Ja, die ganze Welt hat darauf gewartet, wie wird Gott das lösen? Und sozusagen, man kann jetzt mal so ein bisschen fantasievoll weiterdenken, alles Mögliche mag da an Spekulationen gewesen sein. Ja, vielleicht haben die Engel sich alle miteinander beraten, wissen wir nicht. Wie wird Gott das machen? Ja? Wie wird das ausgehen? Alles, was man sich vorstellen kann, dieser Mensch ist gefallen, er ist so gefallen, wie man nur fallen kann. Ja, dieser Mensch ist einfach nicht zu gebrauchen und egal, was Gott ihm auch anbietet, auch an Vergebung anbietet, durch diese Opferriten zum Beispiel, wie es damals möglich war, das funktioniert nicht, es verändert den Menschen nicht genügend, dieser Mensch ist und bleibt gefallene Schöpfung. Und wenn wir jetzt so darauf schauen, ja, wir wissen ja alles, ne? Wir haben das ganze Neue Testament gelesen, wir wissen schon, wie die Lösung von diesem Ganzen ist, da baut dieser Spannungsbogen sich ja gar nicht so auf. Aber Paulus schreibt, über die ganzen Jahrhunderte, Jahrtausende war das die Frage. Es war ein nicht gelüftetes Geheimnis. Wie würde Gott es machen? Propheten im Alten Testament, sie reden schon darüber, was kommen wird. Aber das, was sie gesehen haben, das, was Gott ihnen gezeigt hat, was er ihnen so vorgeflüstert hat, vorher geflüstert hat sozusagen, das war immer nur so bruchstückhaft. Das war so, als würden sie durch so eine Gardine durchgucken müssen und durch so einen Schleier durchgucken müssen und sie konnten das nicht so richtig erkennen. Ja, da würde irgendwas kommen. Irgendwie würde es dazu kommen, dass der Mensch ein neues Herz bekommt, einen neuen Geist. Aber ja, wie? Nicht vorstellbar. Und dann sagt Paulus im Rückblick, es war ein Geheimnis, aber Gott hat dieses Geheimnis durch seinen Heiligen Geist geoffenbart. Er hat es gelüftet. Ja, er hat gesagt so, tada, hier ist die Lösung. Jetzt Weihnachten, Bescherung, alles zusammen ist da. Als Petrus an Pfingsten vor den Juden stand, unmittelbar nachdem der Heilige Geist auf die Jünger gefallen war, ein Riesenspektakel, was kein Mensch verstand, was geht da eigentlich ab? Die reden alle durcheinander, die reden plötzlich in irgendwelchen anderen Sprachen, die sie nie gelernt haben und die Jünger eben noch total Angst gehabt, dass sie irgendwie auch getötet werden. Plötzlich rennen sie auf die Straße und fangen an zu predigen. Alles sehr merkwürdig. Petrus spricht die Juden an und er weiß ganz genau, was ihre größte Frage ist. Nämlich die Frage nach dem noch ungelüfteten Geheimnis. Ja, die Erklärungen von Paulus sind alle ein bisschen später. Die beginnen so ein paar Wochen oder ein paar Monate später. Aber noch haben wir die Situation, das Volk Israel, ja, wir sind das erwählte Volk. Ja, aber das hat mit uns auch nicht funktioniert. So, das Geheimnis ist noch immer nicht gelüftet. Und Petrus weiß das, er steht vor diesen Juden und er spricht in genau diese Fragesituation hinein. Er sagt, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der war aber der Messias, der schon im Alten Testament angekündigt war, der, wo man das nur so durch einen Schleier durch erkennen konnte, der kommen sollte, um diese endgültige Lösung zu bringen, um das Geheimnis zu lüften, was Gott hatte. Und ja, dumm gelaufen, der ist gekommen und den habt ihr umgebracht. Aber die gute Nachricht ist, Evangelios, die gute Nachricht ist, selbst das war von Gott beabsichtigt, weil dieser Tod des Messias Genau das war der Punkt in der Weltgeschichte, der diese Veränderung hervorbringt und hervorgebracht hat. Paulus sagt in Kolosser 1, 13 bis 14, er, Jesus, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Und dann in Vers 15 geht es weiter. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und er war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen, alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben aufstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Paulus redet ja immer nicht ganz unkompliziert. Und es ist eine Kurzzusammenfassung, sehr einfach von Paulus ausgedrückt, für Paulus-Verhältnisse, des Evangeliums. Wie ist die Lösung, die Gott geschaffen hat? Und ich habe da etwas hervorgehoben, kann man das sehen? Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Und denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm, in Jesus zu wohnen. Das ist eine interessante Wendung, wenn man sich diese Entwicklung der Darstellung des Evangeliums anschaut. Ja? Paulus beschreibt, wie Gott eine Lösung geschaffen hat, wie dieses Geheimnis dann endlich gelüftet ist. Und dann sagt er über Jesus, er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Die Gemeinde, die hier am Pfingsten gerade erst entsteht. Denn Gott hatte beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in Jesus zu wohnen. Und wenn man im Kolosserbrief weitergeht, im nächsten Kapitel, in Vers 9 und 10, heißt es, denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. So, was hat das alles mit dem Heiligen Geist zu tun, mit der Geschichte von Pfingsten? Petrus sagt zu seinen Zuhörern, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ihr werdet die Gabe des Geistes empfangen. Das bedeutet, den Heiligen Geist selbst empfangen. Der Heilige Geist ist hier in diesem Text die Gabe, die wir bekommen. Der Heilige Geist bringt ja auch noch lauter Gaben mit, ja? Aber erstmal ist der Heilige Geist selber die Gabe, die wir empfangen. Der Heilige Geist will in uns wohnen. Aber wenn wir das jetzt im Hinterkopf behalten, was hier in Kolosser steht, die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Jesus leibhaftig. Und dann, in ihm, in Jesus, werdet ihr zur Fülle gebracht, weil nämlich Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Das heißt, wenn wir den Kreis schließen, die ganze Fülle der Gottheit, das ist jetzt wirklich sehr gewagt, das zu sagen, die ganze Fülle der Gottheit wohnt in uns. Ist das nicht krass? Als einzelne Menschen, die wir den Heiligen Geist empfangen, sind wir ein Tempel des Heiligen Geistes. Erfahren wir natürlich auch von Paulus. Aber nur alle zusammen werden wir zum Leib Christi, zum Körper, um mal jetzt ein hochdeutsches, neudeutsches Wort zu nehmen, zum Körper, zum sichtbaren, leibhaftigen Körper von Jesus in dieser Welt. Also da gibt es einen Unterschied. Wir empfangen den Heiligen Geist und das tun wir jeder individuell, persönlich, müssen wir. Ja, anders geht es nicht. Es kann nicht irgendjemand anders für mich den Geist empfangen. Der ist nicht einfach da in der Gemeinschaft und ich klicke mich ein. Nein, sondern jeder von uns soll den Heiligen Geist und darf den Heiligen Geist empfangen. Und der Heilige Geist macht uns zu einem Wohnort für sich selbst. Wir werden zum Tempel des Heiligen Geistes. Zum Tempel der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Aber, setze jetzt mal bewusst ein Aber dahin, es gibt noch eine größere Dimension. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir da so richtig drauf hinschauen, auf dieses Aber oder Plus oder wie immer wir das nennen wollen. Pro Max oder so, wie es beim iPhone heißen würde, wenn das Ganze sich nochmal steigert. Wenn wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen, dann sind wir oft total auf uns selber fixiert. Dann sagen wir, der Heilige Geist soll kommen, weil das verändert mein Leben. Ja, das soll er auch. Er soll bitte kommen und mein Leben verändern. Dann sagen wir, der Heilige Geist soll kommen, er soll mich erfüllen, weil ich in der Fülle leben soll. Ja, soll er bitte tun, weil es ist genau das, was Gott für unser Leben will. Der Heilige Geist soll kommen und er soll uns Gaben geben und er soll uns befähigen und er soll uns verwandeln und er soll uns verändern. Und es ist eine lange Latte, was der Heilige Geist alles tut. Uns Lebensatem geben, uns Kraft geben und so weiter. Aber da gibt es eine Dimension, die geht über das, was wir individuell erleben, hinaus. Und da sagt Paulus zum Beispiel, in Gottes Auftrag zusammenfassend, dass wir darin zur Fülle gebracht werden. Und das ist nicht die Ansprache an den Einzelnen, an die vielen Einzelnen. Also wenn du den Heiligen Geist empfangen hast und du auch und du auch und du auch und du auch und jeder Einzelne ihn empfangen hat, dann wird jeder Einzelne von euch in ihm zur Fülle gebracht. Nein, sondern das ist eine Ansprache an die Gemeinde. Wir empfangen den Heiligen Geist als Einzelne, aber die Fülle Gottes, die ist oder die kann nur sichtbar werden in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Nur alle zusammen können wir der Leib Gottes, der Wohnort Gottes in dieser Welt sein. Und Gott will sich darin zeigen, demonstrieren. Seine Anwesenheit soll sichtbar sein. Es soll sein Wirkungsort sein. Die Fülle der Gottheit in Jesus, in seinem Leib. Das bedeutet, Gott ist anwesend in dieser Welt. Es ist gut, dass ich gehe, hat Jesus zu seinen Jüngern in Johannes 16 gesagt, weil dann kommt der Heilige Geist, der in der Welt wirkt, in und durch diesen Leib, der dann viel größer wird, als er vorher war, der die ganze Welt umspannen kann. Jesus war in menschlicher Gestalt an einen Ort, an Raum und Zeit gebunden, wie jeder andere Mensch auch. Aber wenn der Heilige Geist kommt und uns alle erfüllt, dann ist diese Bindung deswegen nicht mehr da, weil nicht nur wir viele Einzelne sind, die alle an verschiedenen Orten sein können, das ist oft unsere erste Vorstellung und das ist auch richtig, sondern weil sein Leib plötzlich eine Dimension bekommt, die mit der Zeit die ganze Welt umspannt. Das Evangelium wird in der ganzen Welt gepredigt und überall, wo Menschen zu Jesus gehören, bis dahin streckt sich der Leib. Und ich weiß nicht, wie gut ihr so, ich habe eine blühende Fantasie, ich weiß nicht, wie gut ihr da so mithalten könnt, aber stellt euch das gerne mal bildlich vor. Wir sind der Leib, also der Körper von Jesus und Jesus ist das Haupt. Und dieser Körper von Jesus ist jetzt überall, oder fast überall auf der Welt anwesend. Das heißt, er ist ziemlich groß, oder? Also wenn er diese ganze Erde umspannt, ja, dieser Körper, diese Figur sozusagen, lebende Figur, diese ganze Welt umspannt. Und das Geheimnis ist, es ist der Heilige Geist, der uns zu diesem Leib hinzufügt oder der uns zu diesem Leib macht. 1. Korinther 12. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind. Alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Es ist der Heilige Geist, der uns zu diesem Leib hinzufügt. Dieser Text ist ja ein Text, den wir meistens nehmen zum Predigen, wenn wir über Geistesgaben reden. Also es ist der Text, der in den Versen, die in diesem Kontext stehen, darüber redet, was der Heilige Geist alles für Gaben gibt und der dann auch sehr ausführlich erläutert, wie das Zusammenspiel in diesem Körper, in diesem Leib ist. Über die Geistesgaben werden wir auch noch predigen, das ist nicht Zentrum dieser Predigt heute. Aber der Fokus liegt darauf, dieser Körper ist vom Geist zusammengesetzt. Ja, es ist nicht durch irgendetwas anderes, es ist nicht durch eine Mitgliedschaft, es ist auch nicht durch die Wassertaufe, ja, die auch als Symbol dafür stehen kann, sondern das Wort Gottes sagt ganz eindeutig, wir sind hineingetauft in diesen Geist, durch diesen Geist, in diesen Leib. Es ist ein geistlicher Leib, ein vom Geist hervorgebrachter Leib und für den gelten dann auch geistliche Gesetze. Es funktioniert total anders, als es sonst in dieser Welt funktioniert. Am Anfang vom Kolosserbrief, ich habe das eben schon vorgelesen, erzählt Paulus das ja quasi so. Wir sind herausgerissen aus dieser Welt, in der wir verloren waren in der Sünde. Und wir sind eingepflanzt worden in Gottes Reich, in Gottes neuer Welt. Wir sind herausgerissen aus einem Leben, aus der eigenen Kraft oder auch Kraftlosigkeit und hineinversetzt in ein Leben, das wir aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus leben. Das Leben in Gottes Welt unterscheidet sich grundlegend von dem Leben in der Welt, von dem Leben, was wir vorher geführt haben. Und ich möchte euch mal so fragen, ich kenne euch fast alle, ja? Ich glaube, es ist die größte Gefahr so für die Frommen unter uns. Ein Finger hoch, wer das nicht ist. Also ich glaube, wir sind alle ziemlich fromm. Die größte Gefahr für Menschen, die schon so von Kindesbeinen an fromm aufwachsen, die so die alten Hase sind, dass man das nicht merkt, dass man diesen Unterschied braucht. Also, als ich mich bekehrt habe, war ich 8. Und als ich 8 war, hatte ich noch nicht in der Tiefe begriffen, was das Leben noch mit sich bringen würde. Das meiste an Sünde, was ich fabriziert habe, mit meinem Denken, mit meinen Worten, mit meinen Taten, das kam erst danach. Das war noch nicht davor. Ich war mir dessen völlig bewusst, dass ich ein Sünder bin. Ich hatte das Evangelium wirklich verstanden und ich habe mich von ganzem Herzen zu Jesus hin bekehrt. Aber die Notwendigkeit, dass mein Leben aus einer ganz anderen Quelle jetzt leben muss und dass es ein wirkliches Abschneiden braucht, um aus etwas anderem zu leben, die habe ich mit 8 noch nicht begriffen. Die konnte ich mit 8 noch gar nicht begreifen. Auch die Tiefe der Verlorenheit in Sünde, die war mir klar und dennoch hatte ich sie nicht begriffen. Könnt ihr das nachvollziehen? Und auch wenn man sich mit 16 oder mit 36 bekehrt hat oder so, wenn man schon lange Christ ist, es verschwimmt oft so nach einer Weile. Dann denken sie, ja, Jesus hat mich gerettet, alles neu gemacht, ich bin da jetzt nicht draußen verloren irgendwo, zum Glück nicht irgendwo versumpft, Jesus hat mich da rausgerissen. Aber diese Notwendigkeit, dass unser komplettes altes Leben, und zwar auch das, was schon vorher irgendwie fromm geprägt war und was in den ganzen letzten Jahrzehnten irgendwie so fromm geprägt worden ist, dass das wirklich sterben muss, weil es immer noch aus der alten Quelle heraus gelebt wird, diese Notwendigkeit, die kommt bei uns ganz oft nicht an. Könnt ihr das auch nachvollziehen? Ich glaube, dass es wirklich eine ganz große Gefahr ist, dass wir oft auf Sachen raufgucken, auch Gottes Wort hören und dann fühlen wir uns gar nicht angesprochen und denken, naja, das sind viele Leute da draußen, die da auf der Straße sitzen, die irgendwie gefangen sind in ihren Drogen oder die immer noch so verloren sind in ihrer Sünde. Und während wir das denken, leben wir fröhlich oder auch unfröhlich unser Leben trotzdem immer weiter aus eigentlich unserer eigenen Kraft. Und sind zwar hineinversetzt in Gottes Reich, aber ernähren uns irgendwie immer noch aus dem, was eigentlich aus der Welt kommt. Gott losgelöst aus unserer eigenen Kraft. Das Leben in dieser Dimension als Leib Christi, das hat auch einen großen Einfluss darauf, wie wir unsere Beziehungen leben, wie wir zueinander stehen. Und auch das, was sich innerhalb von diesem Leib Christi abspielt, diesem Körper Jesu in der Gemeinde, unterscheidet sich grundlegend vom Leben in der Welt. Und da kann man das große Fragezeichen hinmachen. Tut es das? Wir haben ja vorhin von Lisa schon super toll, das hast du richtig super gemacht, finde ich, gehört, wie das eigentlich praktisch aussieht. Ja? Deswegen ist es wirklich eine Tandempredigt und ich erspare mir das auch, das alles zu wiederholen. Aber es gibt da ein paar Fragezeichen dran zu machen, so wie ich das gerade gesagt habe, allgemein über unser geistliches Leben. Aus welcher Quelle, aus welcher Kraft heraus und auf welcher Grundlage und Basis leben wir das? Auch wie wir von Jesus als Leib zusammengestellt sind. Wie wir miteinander umgehen, wie wir uns sehen. Der Heilige Geist will und muss auch unsere Beziehung und die Art, wie wir Beziehungen leben, ganz grundsätzlich erneuern. Wir können nicht in den Leib Christi hineintreten und dann Gemeinschaft so leben, wie wir es normalerweise tun. Das tun wir aber meistens, wenn wir in die Gemeinde hineintreten. Wir kommen und wir legen die gleichen Maßstäbe an Beziehungen, an Beziehungsaufbau, an Freundschaft, an Liebe zueinander und so weiter, wie wir das gewohnt sind von der Welt, von unserem Leben vorher. Der Heilige Geist tauft uns in seine Dimension und in seine Kraft hinein. Er bindet uns damit an Gottes Willen und an Gottes Wesen an. In diesem neuen Körper stellt der Heilige Geist uns in Beziehung zueinander. Ich will das nochmal wiederholen, diesen Satz können wir auswendig lernen. Das ist ganz einfach. In diesem neuen Körper stellt der Heilige Geist uns in Beziehung zueinander. Nicht wir stellen uns in Beziehung zueinander, sondern der Heilige Geist stellt uns in Beziehung zueinander. Du bist der Fuß und du bist das Fußgelenk und du bist das Schienenbein und so. Ja? Das ist der Heilige Geist, der uns in Beziehung zueinander stellt. Nicht wir suchen uns aus, mit wem. Nicht wir binden uns einander mit den so üblichen Tools für Beziehungsaufbau, sondern der Heilige Geist tut das. Tut er das? Oder lassen wir das mit uns machen? Wir brauchen im Reich Gottes, in seinem Leib, in dem Körper von Jesus, ganz andere Tools. Wir brauchen ein komplettes Umdenken. Wir brauchen eine Neugestaltung unserer Person, ja, Metamorphosis, wie die griechische Bezeichnung dafür heißt. Und wir brauchen auch eine Neugestaltung unserer Beziehung. Ich lese dazu mal aus 2. Korinther 5, das hat Lisa vorhin auch schon zitiert. Was wir auch tun, wir tun es aus Liebe. Aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Daher beurteilen wir auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so tun wir das heute nicht mehr. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Gott hat schon, wie ich vorhin schon gesagt habe, in der Antike am Volk Israel demonstriert, was es bedeutet, wenn er, Gott, in der Mitte seines Volkes wohnt. Aber dieses Volk war nicht in ihrem Wesen dem Alten gestorben und für das Neue auferstanden. Was wir durch den Tod und durch die Auferstehung von Jesus erleben, ist etwas total Neues. Und das gilt nicht nur für unser geistliches Leben, es gilt eben auch für unser Miteinander. Wie bauen wir normalerweise Beziehungen? Kurz gefasst, auf seelischer Basis oder auch auf körperlicher Basis. Das heißt, aufgrund von Sympathie, vielleicht sind es gleiche Interessen, ja, wir fühlen uns von bestimmten Personen angezogen. Es geht um Erfüllung von Bedürfnissen. Wenn es gut läuft, geht es um die Erfüllung von gegenseitigen Bedürfnissen. Wir haben Bedürfnisse nach Gemeinschaft, nach Anerkennung, nach Liebe und so weiter. Das heißt, die Liebe und die Freundschaft, die wir dem anderen gegenüber haben, entspringt unserer eigenen menschlichen Liebesfähigkeit. Aber wie wir alle wissen, die ist sehr begrenzt und die zerbricht auch. Sonst würde die Welt nicht so aussehen, wie sie aussieht. Also was bedeutet dann Geist? geistliche Gemeinschaft. Der Heilige Geist stellt uns zusammen. Er befähigt uns, dass wir uns gegenseitig geistlich sehen. Das heißt, dass wir den Menschen im anderen sehen, den Gott sich gedacht hat, den Gott sich erlöst hat, den Gott mit seinem Geist erfüllt hat. Wir dürfen also Gott in dem anderen wohnen und in dem anderen wirken sehen. Die Liebe und die Freundschaft dem anderen gegenüber entspringt der Liebe Gottes, mit der Gott uns liebt. Ganz entscheidender Punkt. Und die er durch den Heiligen Geist in unser Leben ausgegossen hat und jederzeit auch gerne nachfüllt. Römer 5,5, einer meiner Lieblingsverse. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Im Griechischen werden für Liebe unterschiedliche Begriffe gebraucht, kennt ihr bestimmt. Sie zeigen den Ursprung oder die Qualität der Liebe an. Die Liebe, mit der Gott uns liebt und die er in uns hineingießt, das ist die Agape. Sie ist göttlichen Ursprungs, sie hat göttlichen Charakter. Was heißt das? Diese Liebe ist voll von Gnade, von Barmherzigkeit, von Geduld und von Güte. Sie ist immer gut, sie will das Gute für den anderen. Und sie ist, ganz entscheidender Punkt, völlig unabhängig davon, ob der andere dieser Liebe wert ist oder sich dieser Liebe würdig erweist oder sie erwidert. Völlig unabhängig davon. Und es ist damit eine Liebe, die wir auch nicht machen können. No chance. Das ist eine Liebe, die wir nicht hervorbringen können. Also wir können die liebesfähigsten Menschen sein, aber unsere Liebesfähigkeit, unsere menschliche, unsere natürliche Liebesfähigkeit hat einfach Grenzen. Und das können engere oder weitere Grenzen sein, aber sie hat Grenzen. Wir können Menschen nicht über alle Grenzen hinweg lieben. Diese Fähigkeit besitzen wir nicht. Aber Gottes Liebe hat diese Fähigkeit. Aber es ist nicht eine Liebe, und ich denke, das ist ein Punkt, wo man einfach auch aufpassen muss, die dann jetzt so in uns wächst. Ja, nach dem Motto, wenn wir das genügend trainieren. Ich liebe dich und ich arbeite daran, dass ich dich lieben kann und so, dann wird diese Liebe schon irgendwie in mir wachsen. Nein, das tut sie nicht. Diese Liebe ist ein Geschenk, sie ist eine Gabe von Gott. Und deswegen, Römer 5, Vers 5 trifft das wirklich so richtig auf den Punkt. Uns ist der Heilige Geist geschenkt. Da können wir auch nichts für tun. Wir können das nur annehmen. Wir können uns einfach nur beschenken lassen. Und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit Liebe erfüllt. Es ist ein Geschenk. Es ist die Liebe, mit der Gott uns liebt. Das ist das erste Geschenk, was bei uns ankommt. Und es ist ein weiteres Geschenk. Dieses selbe Geschenk hat eine zweite, weitere Dimension. Dass diese Liebe unser Leben füllt. Und dann da ist, damit wir mit ihr andere lieben können. Und es sprengt diese Grenze in diesem Moment völlig, die wir haben aufgrund unserer eigenen begrenzten Liebesfähigkeit. Es spielt keine Rolle, wenn ich erfüllt bin mit dieser Agape von Gott, spielt es keine Rolle, ob ich die menschliche Liebesfähigkeit habe, dich zu lieben. Weil Gottes Liebesfähigkeit in mir ist, und fähig ist, dich zu lieben. Nochmal zurück zu Kolosser, was ich vorhin schon vorgelesen habe. Er, Jesus, ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Wir reden hier von seinem Leib. Wir sind sein Körper, aber Jesus ist der Kopf. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben aufstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf Erden durch ihn mit sich zu versöhnen. Und in ihm, in Jesus, wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm seid auch ihr, also sind auch wir, zur Fülle gebracht. Also Paulus ist da ganz deutlich, er erklärt uns, dass wir nur in diesem Leib zur Fülle gebracht werden. Und es geht dabei darum nicht, dass wir die Fülle haben. Ja, das ist nicht der Fokus aus Gottes Sicht, sondern es geht vielmehr darum, dass Gottes Fülle in dieser Welt da ist und dass sie in dieser Welt auch sichtbar wird. Gott hat alles mit sich versöhnt und er ist in der Lage, diese alle, die er mit sich versöhnt hat, auch miteinander zu versöhnen. Und ich weiß nicht, was das größere Wunder ist. Ja, dass Gott schafft, sich mit uns zu versöhnen, mit uns gottlosen, abgefallenen Sündern, die sogar, wenn sie erlöst werden von ihm, immer noch nicht begreifen, wie verloren sie eigentlich waren. Ja, wir halten uns immer noch für viel besser, selbst wenn wir uns ganz schlecht fühlen. Also in einzelnen Momenten, wo wir wirklich uns super, super, super schlecht fühlen vor Gott, weil so ein Stück Erkenntnis da ist, wer wir ohne Gott eigentlich wirklich sind. Wir halten uns immer noch für viel zu gut. Ja, wir sind einfach als verlorene Menschen, als Unerlöste, als natürliche Menschen, wir sind einfach gar nicht zu gebrauchen, weil wir total verdorben sind. Aber das fällt uns schwer, das zu begreifen. Es fällt uns super schwer, das zu begreifen. Und es ist ein Wunder, es ist wirklich das größte Wunder, das ist viel größer als einen Menschen vom Tod aufzuerwecken oder aus dem Rollstuhl zu holen oder was ja geil, jedes Wunder, was einem einfallen kann. Ne? Es ist ein viel größeres Wunder, dass Gott, dieser heilige Gott, der das überhaupt nicht nötig hat, weil er uns gar nicht braucht, dass seine Liebe so groß ist, dass er diese Versöhnung mit uns schafft. Das ist komplett einseitig. Also wir sagen zwar immer, ich habe mich bekehrt. Ich habe Jesus in mein Herz aufgenommen. Ja? Ich habe Vergebung erbeten oder so. Da steht immer ich am Anfang des Satzes. Aber in Wirklichkeit war es ganz anders. Es war so, dass Gott sich mit mir versöhnt hat. Und das Mir ist so ganz klein. Ja? Ich habe nur mitgespielt und ich konnte nur mitspielen, weil Gott mich hat mitspielen lassen. Es ist Gott, der dieses Wunder vollbracht hat. Aber was ist das größere Wunder? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein sehr sichtbares Wunder. Das zweite, was Gott hervorbringen will. Nämlich, dass er die Menschen, die er mit sich versöhnt hat, auch schafft, miteinander zu versöhnen. Dass er schafft, die Menschen, die er mit sich versöhnt hat, dazu zu bringen, dass sie sich mit anderen versöhnen. Und nicht, weil sie das können aus sich heraus, aus ihrem natürlichen Menschen, sondern weil er seine Liebe, seine Versöhnung bringende Liebe in diese Menschen hineingießt und dadurch es entstehen kann. Und das ist ausschließlich ein Wirken des Heiligen Geistes. Ich glaube, wir brauchen einen Perspektivwechsel. Der Heilige Geist will uns so total umkrempeln, erneuern und neu aufstellen, dass wir aus der Perspektive des Himmels, aus Gottes Perspektive sehen und beurteilen. Aber das geht, so wie alles im geistlichen Leben, also wie immer, nur durch Tod und Auferstehung. Und ich komme nochmal zurück zu einem zu einer Passage, die ich eben schon mal vorgelesen habe, aus 2. Korinther 5. Was wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt. Jetzt kommt's. Weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Deshalb beurteilen wir auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben und so weiter. Es ist nichts, was einfach so von alleine geschieht oder was sich so in unserem geistlichen Leben dann irgendwo so von alleine entwickelt. Es braucht unsere bewusste Entscheidung. Die bewusste Entscheidung, dem alten Leben, also auch den alten Verhaltensmustern und auch den alten Werkzeugen, wie wir Beziehungen miteinander leben, wirklich zu sterben. Wir müssen uns bewusst davon verabschieden, uns davon trennen. Wir müssen sie ans Kreuz nageln, um Platz zu schaffen für etwas völlig Neues, was der Heilige Geist in uns hervorbringt. Geht das überhaupt? Wir leben in dieser Welt. Wir sind weiterhin Menschen mit Körper, Geist und Seele. Und natürlich empfinden wir weiterhin Sympathie für den einen mehr, für den anderen weniger. Aber der Punkt ist, wenn wir dem gestorben sind und bewusst aus dem Neuen heraus leben, dann ist das nicht mehr ausschlaggebend. Es ist nicht mehr das, was unsere Beziehung beherrscht. Wenn Gottes Liebe stattdessen zur Grundlage wird, also die Agape, die Liebe Gottes, die er in unser Leben hineinfüllt, wenn das zur Grundlage wird, wenn wir aufhören, auf unsere menschliche Liebesfähigkeit zu setzen und stattdessen jeden mit Gottes Liebe lieben, dann ist der Leib Christi, der in der Welt anwesende Körper von Jesus, wirklich zur Fülle gebracht. Dann ist er erfüllt mit Jesus selbst. Er ist erfüllt mit dem Wesen Gottes. Er ist erfüllt mit der Fülle des Heiligen Geistes. Also, nochmal. Gott will, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Er will, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Dass wir mit dem Heiligen Geist getauft werden, hineingetaucht, voll gesogen, dass wir in diesem Medium Heiliger Geist verbleiben, um immer voll zu sein. Und das hat immense Auswirkungen auf unser persönliches, individuelles Leben. Aber Gottes Ziel ist einfach noch größer. Und Gottes Ziel kommt erst im Zusammenspiel aller so richtig zum Ausdruck. Wie tief die Versöhnung des einzelnen Menschen mit Gott geht, wird sichtbar im versöhnten Miteinander der Gemeinde. Und ich sage das nicht, weil ich da so ein Meister drin bin. Ganz im Gegenteil. Es ist ganz viel Luft nach oben bei mir und ganz sicher auch in unserer Gemeindegründung hier, denke ich, das zu lernen und darin weiterzugehen. Ich habe in den letzten Wochen mehrmals zu Alex gesagt, ich kriege Fluchtgefühle in diesem Team. Weil ich bin überhaupt kein menschenorientierter Typ. Lisa hat das vorhin auch schon angesprochen, in einem anderen Punkt, mit einem anderen Beispiel sozusagen. Ja, wir sind sehr unterschiedliche Typen. Und wenn das so zu so Menschenorientiertheit wird, ja, dann kriege ich kriege wirklich Fluchtgefühle. Dann möchte ich immer weglaufen. Dann habe ich keine Lust, zu den Veranstaltungen zu kommen. Dann habe ich keine Lust mehr, mich mit Leuten auseinanderzusetzen. Dann komme ich unter Druck. Das bringt mich unter Druck als Typen. Und ich weiß, es gibt in dieser, allein in unserer kleinen Gruppe, es gibt ganz andere Typen hier. Ja? Die kriegen genau im Gegenteil Fluchtgefühle. Die sagen, ja, da will ich nicht dazugehören, wenn das immer nur so um was Thematisches geht. Ja, immer nur um die Masse und um die Gruppe und was weiß ich, um die Ziele, wenn das um zielorientiert zugeht. Ich möchte das persönlich haben, ich möchte persönlich gesehen werden und persönlich zum Zug kommen und so weiter. Und Leute, das ist unvereinbar. Ja, tut mir leid, also wer so ist, ich kann nicht mit euch, so menschlich gesprochen. Ja, und umgekehrt genauso. Und genau das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Die Fülle Gottes, sie kommt zum Ausdruck, sie wird sichtbar, wenn wir diese Sachen plötzlich, diese Typen plötzlich zusammenkriegen. Wenn da der Punkt kommt, wo wir sagen, wir stehen wir gemeinsam, wir sind komplett unterschiedlich, wir empfinden komplett unterschiedlich, aber wir sind davon nicht mehr abhängig. Das ist der Punkt. Wir sind nicht mehr davon abhängig, ob etwas menschenorientiert oder zielorientiert läuft oder irgendwas so und so läuft. Weil der Heilige Geist in unsere Herzen ausgegossen ist und damit die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist, die in der Lage ist, unabhängig von diesen ganzen menschlichen Aspekten, auch von dem, was wir an menschlichen Bedürfnissen haben und was wir an menschlicher Liebesfähigkeit mitbringen, einfach den anderen und alle anderen in der Gruppe zu lieben. Ich finde das wirklich gute Botschaft. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Das ist wirklich gute Botschaft. Und ich merke, wie viel das in den letzten Jahren mit mir gemacht hat, so in diesem Prozess zu stehen. Und ich möchte auch keinen Millimeter zurück. Keinen Millimeter dahinter zurück. Sondern ich möchte nur ganz viele Kilometer weiter nach vorne. Ja, weil noch ganz viel Luft nach oben ist. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Wollen wir das auch? Als Gemeinde, und zwar nicht nur für uns als einzelne Individuen, sondern wollen wir das für uns als Gemeinde? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr unser Gott zu sich herbeirufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf, Lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Wisst ihr, wir gehören nicht mehr zu dieser verdorbenen Generation. Und deswegen, nur deswegen, wird das Gericht Gottes nicht über uns hereinbrechen. Und Petrus sagt das in einem seiner Briefe später mal. Vielleicht hat er auch an genau seine erste Predigt gedacht dabei, keine Ahnung. Die Gemeinde wird zu einer Arche in dieser Welt, zu einer Rettungsarche. Und Gott ruft immer weiter Leute hinzu und fügt sie dieser Gemeinde, seinem Leib, diesem Körper hinzu. Und die Gemeinde wird zu einer Rettungsarche, die immer mehr Menschen aufnimmt und immer mehr Menschen mitnimmt, die dann nicht mehr unter dem Gericht Gottes stehen, sondern die stattdessen erfüllt sind mit der ganzen Fülle Gottes. Diese Arche ist bewohnt mit der ganzen Fülle Gottes. Und deswegen, das ist ja für viele Menschen so ein Lieblingsvers, besonders im Zusammenhang mit dem Flehen, sagt Paulus in Kolosser 1, Gott hat mir aufgetragen, seiner Gemeinde zu dienen und euch seine Botschaft ohne Absprüche zu verkündigen. Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war, ein Mysterium, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Oder im Elberfelder Deutsch, Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.